Weil ich in dem Moment so dachte, oh, ihr wisst gar nicht, was bei mir gerade los ist. Und
Ja,
das.
und du konntest es halt auch einfach, ne, man kann es dann nicht teilen. Man ist so gefangen in seiner Schutzlüge
Genau, also
für diese
man will es ja
Behandlung.
eigentlich auch gerne teilen, weil es einen so großen Teil des eigenen Gefühlslebens in dem Moment ausmacht und weil man so belastet ist. Und darüber reden hilft ja bekanntlich. Und man hat aber immer so eine Maske auf, man spielt irgendwie so eine Doppelrolle, obwohl man es eigentlich gar nicht will. Gleichzeitig muss man sich aber auch schützen, weil eben die rechtliche Lage nicht so klar ist, dass man da auch immer, dass man da so auf sicherem Boden sich bewegt.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Ja.
Da sitzen wir wieder auf dem Sofa.
Da sitzen wir wieder auf dem Sofa. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 25 von Kinder machen ohne Sex. Hallo, mein lieber Christoph.
Hallo Nora.
Und ich würde sagen, im Gegensatz zur letzten Folge, zu unserer Wiedereinstiegsfolge, wo wir so ein bisschen rumgelabert haben, reden wir jetzt nicht viel um den heißen Brei herum, sondern wir starten direkt ins Thema unerfüllter Kinderwunsch und Arbeit. Mega relevant, das beschäftigt euch auch auf Social Media, wie wir gleich sehen werden. Für euch vorab, was besprechen wir in dieser Folge? Zuallererst, jeder von uns Betroffenen weiß, eine Kinderwunschbehandlung ist mega zeitintensiv. Und da gibt es einfach viele Arzttermine, Untersuchungen, Wege, die wir bestreiten müssen zu Kliniken, Arztpraxen, Apotheken, Zeit im Wartezimmer und, und. Wie zur Hölle schafft man das, eine oder mehrere Kinderwunschbehandlungen mit diesem ganzen Alltagshassel unter einen Hut zu bringen? Und das ist ja in vielen Fällen auch nicht eine einmalige Geschichte, dass es mal irgendwie einen Monat besonders stressig ist, sondern das geht ja in vielen Fällen über Jahre. Also, wie lässt sich unerfüllter Kinderwunsch mit dem Arbeitsleben vereinbaren?
Kleiner Spoiler, schwierig.
Schwierig. Genau, das ist super sensibel. Auch die Frage natürlich, soll ich meinem Arbeitgeber davon berichten oder nicht? Was sind unsere Erfahrungen dazu? Wie haben wir das gelöst? Und was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Und ja, wie ist auch da so ein bisschen die rechtliche Lage? Also das alles wollen wir in dieser Folge besprechen.
Und eigentlich hast du schon einen guten Einstieg geliefert, nämlich was sagt ihr dazu? Weil wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen auf Instagram reingehört und euch gefragt, wie ist das bei euch? Und da waren die, also es war ein wirklich ein eindeutiges Ergebnis, muss man sagen, ne?
Ja, also erstmal muss ich sagen, es haben noch nie so viele mitgemacht. Wir haben ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder auch kleine Umfragen gemacht oder euch bestimmte Fragen gestellt. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo wirklich, ja, unser kleines, aber feines Postfach ein bisschen gesprengt wurde. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, was ihr uns dazu geschrieben habt. Beziehungsweise einmal habe ich ja erstmal eine Umfrage gemacht, ne? Und zwar habe ich euch gefragt, wie gut ihr Arbeit und Kinderwunsch unter einen Hut bekommt.
Ich kann mich erinnern, dass du mir dann das Ergebnis dieser Umfrage komplett unter die Nase gehalten hast, gesagt, hier, schau mal, ne? Weil das Ergebnis einfach so klar zu sehen war. Ne? Wir hatten da drei Optionen. Einmal bekommt man das gut unter einen Hut, erfordert viel Orga, aber irgendwie klappt's und lässt sich kaum vereinbaren. Und das Ergebnis war super eindeutig. Ich fand das echt beeindruckend, weil gut unter einen Hut, da waren wir einfach nur bei 9%. Ja? Und der Rest teilt sich so auf, erfordert viel Orga mit deutlichen 64%. Ne? Und was war das Letzte? Genau, lässt sich kaum vereinbaren. Da sind es dann 27% gewesen. Aber klar ist bei dem Ergebnis, das ist ein Thema und es ist schwierig.
Es ist schwierig und immerhin ein Drittel, ne?
Ja.
Wo es wirklich, wirklich so schwierig ist, dass man es kaum miteinander vereinbaren kann. Und dann habe ich euch als zweites gefragt, ob ihr auf Arbeit über euren unerfüllten Kinderwunsch sprecht. Da gab es zwei Antwortmöglichkeiten. Da war es so halbe halbe tatsächlich. Also die Hälfte von euch, 49%, die können da offen drüber sprechen. Das fand ich doch ziemlich cool. Hätte ich gar nicht erwartet. Und niemand weiß davon. Das war aber auch die Hälfte, 51%. Ja, und dann gab es aber noch den Hinweis, es fehlt noch die Option. Ich habe es auf Arbeit angesprochen, alle wissen es, aber es war keine besonders gute Idee. Und ich finde, daran sieht man einfach auch, dass es eben ein sensibles Thema ist und man, wenn man beschließt, damit wirklich auch offen umzugehen, dass man eben auch das Risiko eingeht, dass die Reaktion nicht so ausfällt, wie man sich das erhofft. Und darüber hinaus habt ihr aber auch selber noch ganz viel uns geschrieben zum Thema. Und da möchte ich auch einfach mal ein bisschen was vortragen, weil ich das auch wieder so, ja, es hat mir zu denken gegeben und ich fand es auch einfach so krass. Auf der Minusseite, ne, Nachrichten zum Thema Arbeit, mein Partner musste sich immer frei nehmen, da wir nicht wollten, dass es alle wissen, habt ihr uns geschrieben. Eine Nachricht auch, ich bin für den Kinderwunsch sogar in Teilzeit gegangen. Also es ist tatsächlich so schwierig, dass ihr sogar in Kauf nehmt, eine Vollzeitstelle zu einer Teilzeitstelle umzuwandeln. Was ja erstmal gut ist, denke ich, dass das so funktioniert. Geht ja auch nicht immer. Auf der anderen Seite nehme ich aber auch in Kauf, dass ich dadurch deutlich weniger verdiene.
Und gleichzeitig noch die Zusatzbelastung von einer Kinderwunschbehandlung dann habt, ne?
Genau. Die Dauerlügen belasten mich. Ich muss oft Notlügen erfinden, weil es einfach kurzfristige Termine gibt. Die Arbeit und Kinderwunsch ist für mich wie ein weiteres zusätzliches 20%-Pensum über mehrere Jahre. Und anstatt Geld damit zu verdienen zusätzlich, muss ich Geld dafür bezahlen. Mhm. Und ja, auch wirklich sehr bewegend und irgendwie auch schockierend, die Erwartung vom Arbeitgeber, dass ich nach einer Fehlgeburt nur kurz ausfalle, weil es ja nichts Schlimmes ist. Ja, da wusste ich auch erstmal nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Mhm. Glücklicherweise haben uns aber auch ein paar schöne Nachrichten erreicht und ich finde, das gibt bei der ganzen Sache so ein bisschen Hoffnung. Ich bin gut damit gefahren, schreibt eine Hörerin. Nach circa einem halben Jahr Behandlung, einer ICSI und 4 negativen Transferen, meinen Kollegen und meinem Chef davon zu berichten. Damit war einfach der Druck weg, ständig Ausreden erfinden zu müssen. Jeder hatte Verständnis. Und eine andere Hörerin schreibt auch, konnte immer einen freien Tag verschieben, super verständnisvoll, mein Chef. Also es geht auch anders.
Ja, ich hoffe auch, oder ich meine, dass das in Zukunft einfach noch sich ein bisschen wandelt, dass es einfacher wird, das Thema. Das ist ganz klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt wirklich durchwachsen ist, je nach Arbeitgeber, je nach Chefsituation und so. Das kann ich schon gut nachvollziehen, dass es da aktuell einfach ein sehr durchwachsenes Feld ist.
Ja, und es ist, die Mehrheit war wirklich negative Erfahrungen. Und ja, das hat uns sehr nachdenklich gemacht. Und umso besser, dass wir jetzt in dieser Folge ein bisschen darüber sprechen. Mhm. Es ist bei uns natürlich jetzt auch schon eine Weile her, aber auch wir haben damals, als wir unmittelbar betroffen waren, sehr gestruggelt. Kannst du dich erinnern, Christoph, wie das war bei Kind 1?
Naja, bei mir, da steckte ich ja noch mitten im Studium. Das war trotzdem manchmal knifflig, auch weil das einfach an einem anderen Ort war und ich immer reisen musste dafür.
600 Kilometer waren wir getrennt, ne?
Ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber eher so reisetechnisch, organisationstechnisch war das für mich in dem Fall wesentlich einfacher, weil ich natürlich einfach flexibel mal fehlen konnte, ohne dass es jetzt große Konsequenzen daraus gab, jetzt während dem Studium. Bei dir war das natürlich schon eine ganz andere Geschichte der Zeit.
Genau, also bei Kind 1 war unser Setting, ich war freiberuflich, genau. Du warst noch im Studium, wir hatten eine Fernbeziehung über 600 Kilometer. Und dann haben wir beschlossen, jetzt geht's los mit der Kinderwunschbehandlung. Ich weiß aber auch schon vorher, also schon, es war mehrere Jahre so und wir haben ja, sind ja auch nicht sofort in die Kinderwunschklinik gegangen, sondern wir haben es auch erstmal natürlich so versucht.
Und da können, darauf wolltest du hinaus.
Genau, und da könnte man natürlich jetzt auch von außen sagen, naja, wenn ihr so weit voneinander entfernt gelebt habt, ist ja klar, dass das bei euch nicht funktioniert hat. Ihr habt euch ja so selten gesehen. Aber tatsächlich war es so, dass ich irgendwann angefangen habe, unsere Besuche
auf den Zyklus zu planen.
Ja.
Da kann ich mich dran erinnern. GV nach Plan.
GV nach Plan. Genau. Also ich habe wirklich, ich hatte meine Eisprung-App. Und dann habe ich immer geguckt, so wann ungefähr ist das fruchtbare Fenster und habe dann wirklich Monate im Voraus meine freien Dienste, ich habe so Redaktionsdienste gemacht und die wurden dann immer so ein Vierteljahr im Voraus geplant. Da musste man dann immer Wünsche angeben bei der Chefin, ne, sagen, wann kann man arbeiten, wann nicht. Und so habe ich das dann geplant. Und das Krasse ist, dass natürlich der Zyklus auch nicht immer 100% regelmäßig war. Also in der Regel schon, aber manchmal hat sich auch einfach irgendwo was verschoben. Und dann war der Frust so riesig, wenn quasi das Zugticket gekauft war.
Mal ganz abgesehen vom Zyklus war das jetzt auch nicht unbedingt die beste Voraussetzung für ein entspanntes Liebesleben, um locker in einer guten Atmosphäre irgendwie darüber nachzudenken, dass man gemeinsam eine Familie plant.
Okay, halten wir fest, Nora plant ihre Besuche bei Christoph nach Zyklus. Das löst bei Christoph nicht nur Vorfreude aus, sondern du hast einfach gemerkt, ne, ich hatte übelst viel Druck. Und das war aber auch nicht nur positiv. Es war so dieses nicht, hey, wir haben Bock, wir wollen miteinander schlafen, sondern dieses, wir müssen jetzt aber, wir müssen jetzt, ja, ja, genau, ja, aber das, egal, das, ob wir der wollen Punkt oder gewesen, nicht.
So, ne? Und dass man halt auch merkt, okay, wenn das jetzt, ne, man braucht einfach auch die richtige Atmosphäre, und dann war auch auf einmal schlechte Stimmung, wenn die Atmosphäre nicht da war und es nicht irgendwie zur Sache ging, sozusagen.
Also es war schon kompliziert, bevor wir dann überhaupt ins Kinderwunschzentrum gegangen sind. Dann kam die Phase der Kinderwunschbehandlung, du immer noch 600 Kilometer weit weg. Wie haben wir das da organisiert? Die meisten Termine habe ich alleine wahrgenommen, das weiß ich.
Also ich meine, es ist ja de facto auch so, dass du mehr Termine hattest in dem Zusammenhang. Und da, wo ich vonnöten war, bin ich ja teilweise sogar geflogen. Das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge besprochen, weil es einfach dann, damit es zeitlich genau gepasst hat und ich dann pünktlich da war und nicht zu viel verpasse, auf der anderen Seite bin ich ja dann teilweise hierher geflogen. Kurz in die Wix-Kabine und dann ging es wieder zurück.
Ja. Also das war wirklich eine verrückte Zeit, wenn ich mir das heute überlege. Bei Kind 2 war es dann ein bisschen anders. Da haben wir dann ja beide schon zusammen gewohnt. Wir hatten schon ein Kind. Es waren dann allerdings 8 Versuche, was wirklich viel war. Ja. Auch wieder viele, viele Termine, viele extra Diagnostiken. In der Regel aber auch wieder, dass ich alleine das alles gemacht habe.
Ja, und abgesehen davon hatten wir auch den Fall, dass du ja auch zum Beispiel Transfertermine an Arbeitstagen hattest.
Ne? Ja, und zu dem Zeitpunkt war ich dann aber festangestellt, ja, und du warst freiberuflich. Mhm. Und das hat wieder auch sehr viel verändert, weil ich da dann auch wirklich das Problem hatte, wie kriege ich das jetzt unter einen Hut? Eine 40-Stunden-Stelle, teilweise auch mit Präsenz vor Ort, und dann eben Arzttermine, die sich eben nicht aufs Wochenende legen lassen, die sich nach meinem Zyklus orientieren. Ja, ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt nichts erzählt auf Arbeit, ja, und habe immer irgendwie versucht, die Termine möglichst früh zu legen, sodass es niemand merkt, oder ja, Ausreden auch zu erfinden. Ich habe teilweise auch gesagt, ja, ne, ich habe hier irgendwie einen Facharzttermin, auf den warte ich schon seit 3 Monaten, der ist leider, der Arzt kann nur mittags, also ich habe mir da auch wirklich...
Ich weiß, und das hat dich interessanterweise auch krass belastet. Also ja, ich weiß, dass ich kann mich an die Gespräche erinnern, wo du dich darüber aufgeregt hast, dass du das jetzt machen musst, dass du da Lügen dir ausdenken musst. Na, das war auf jeden Fall Thema auch in unseren Gesprächen.
Und das Problem war auch, dass das eine Stelle war, die ich noch nicht so lange hatte. Das heißt, der Kinderwunsch war schon da, als ich noch freiberuflich war. Und dann habe ich sogar überlegt, bewerbe ich mich jetzt auf diese feste Stelle? Weil wir sind ja im Kinderwunsch. Es könnte ja sein, dass ich schwanger werde. Und allein die Tatsache, dass man so weit kommen lässt, dass man sich im Grunde überlegt, ob man das überhaupt macht, finde ich halt auch einfach krass, weil am Ende kannst du es ja auch nicht beeinflussen. Am Ende, wer weiß, wann es überhaupt klappt, ob es überhaupt klappt, das wussten wir ja zu dem Zeitpunkt auch nicht. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich mich beworben habe, hatten wir ja, glaube ich, schon so 6 Transfere, die nicht geklappt hatten, waren an dem Punkt, wo wir dachten, vielleicht klappt es auch gar nicht. Und stell dir mal vor, ich hätte mich auf diese Stelle gar nicht beworben. Ne? Was für eine Möglichkeit mir da auch entgangen wäre. Aber das kenne ich auch aus Erzählungen, auch von Freundinnen, die ich habe mit unerfülltem Kinderwunsch, dass sie teilweise auch wirklich da erstmal gezögert haben, sich überhaupt einen nächsten beruflichen Schritt zu gehen, eben weil es ja jederzeit passieren könnte.
Ja.
So, ne?
Gab es bei dir eigentlich in der Zeit, wo du halt diese Termine auch während der Arbeitszeit hattest, gab es da so Momente, wo du einfach da saßt und dann wirklich aktiv drüber nachgedacht hast, wie du das jetzt formulierst, was du jetzt erzählst bei den Terminen?
Na, ich habe es mir jedes Mal, ich habe einfach immer versucht, das genau zu planen. Also wenn ich dann eben wieder bei meinem Arzt saß und es darum ging, wann machen wir denn den Transfer, wie ist der Zyklus gerade, sind die Follikel schon groß genug, habe ich immer geguckt, okay, erstmal, wann können wir den Termin legen? Kann ich das vielleicht so früh legen, dass es gar nicht auffällt? Und wenn das nicht ging, habe ich immer geguckt, Mittagszeit, dann nehme ich eben die Mittagspause und bin dann mal schnell weg. Und wenn das auch nicht ging, bin ich meistens dann auch zu meiner Chefin gegangen und habe, wie gesagt, irgendwas erfunden im Sinne von, ich habe da mal einen Arzttermin. Ja. Und sie hat dann glücklicherweise auch nicht genauer nachgefragt. Und so konnte ich das immer relativ gut irgendwie handeln. Aber es hat mich trotzdem belastet, das Gefühl zu haben, nicht ehrlich sein zu können, lügen zu müssen, nicht zu wissen, ob es vielleicht besser wäre, es zu erzählen, eben weil ich diesen Job noch nicht so lange gemacht habe, weil ich auch das Gefühl hatte, naja, wenn ich jetzt hier erzähle, ne, gerade den Job angefangen, oh, ich bin in Kinderwunschbehandlung. Also ich weiß nicht, wie meine Chefin reagiert hätte zu dem Zeitpunkt. Ich hätte es sogar verstanden, wenn sie erst gesagt hätte, ey Mensch, warum, ne, warum machst du dann diesen Job hier überhaupt? Also es hat mich einfach, dieses Lügen müssen ist halt überhaupt nicht meins. Also ich bin eigentlich Ehrlichkeit in Person. Es fiel mir richtig, richtig schwer, aber ich habe keinen Weg für mich in dem Moment gesehen, da wirklich offen und ehrlich mit umzugehen. Und am krassesten in der Zeit waren dann eben auch auf Arbeit so Momente, wo sich dann meine Kolleginnen auch gerade in der Mittagspause auch über ihre Kinder unterhalten haben und dann auch einmal, ich erinnere, eine ganz konkrete Situation übers Schwangerwerden. Da hatten wir so einen Betriebsausflug, da sind wir abends alle zusammen aufs Konzert gegangen und dann standen wir dann alle irgendwie nach dem Konzert noch so in einer Gruppe zusammen. Ich hatte diesen Job gerade erst seit 3-4 Monaten oder so und ich hatte gerade eine biochemische Schwangerschaft gehabt. Also es war gerade quasi der negative Test, also der positive Test und dann der negative Test war irgendwie erst 2-3 Tage her. Und dann unterhielten die sich so Smalltalk-mäßig, ne, wie sie damals alle so unverhofft schwanger wurden, mitten in ihrer Arbeit und mitten in einem Filmprojekt und wie das alles so war. Und ich weiß noch, wie weh mir das in dem Moment getan hat. Ja. Weil ich in dem Moment so dachte, oh, ihr wisst gar nicht, was bei mir gerade los ist.
Ja, und du konntest es halt auch einfach, ne, man kann es dann nicht teilen. Man ist so gefangen in seiner Schutzlüge.
Genau, also man will es ja eigentlich auch gerne teilen, weil es ein so großen Teil des eigenen Gefühlslebens in dem Moment ausmacht und weil man so belastet ist und darüber reden hilft ja bekanntlich und man hat aber immer so eine Maske auf, man spielt irgendwie so eine Doppelrolle, obwohl man es eigentlich gar nicht will. Gleichzeitig muss man sich aber auch schützen, weil eben die rechtliche Lage nicht so klar ist, dass man da auch immer, dass man da so auf sicherem Boden sich bewegt. Und das alles, ja, war mir damals auch schon klar und deswegen war ich da einfach vorsichtig.
Ja.
Genau, also schwierig. Ich sag euch auch jetzt schon, wir werden in dieser Folge nicht die eine Lösung präsentieren können und einen Hoffnungsschimmer zu geben an der Stelle ist auch nicht so leicht.
Es ist halt eher eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation.
Ich habe mal die KI gefragt, wie das denn ist. Darf man sich, wenn man sich in einer Kinderwunschbehandlung befindet, einfach so krank melden? Wir reden hier ja aber auch nur für Menschen unter euch, die ArbeitnehmerInnen, Arbeitnehmer sind. Ne? Selbstständigkeit ist ja nochmal was völlig anderes.
Naja gut, in dem Fall, also da kann ich ja drüber reden.
Ja.
Da ist man halt dann für sich selber verantwortlich. Ne? Man muss halt einfach damit planen. Aber es ist, hat den klaren Vorteil, dass man einfach dann sich dafür entscheiden kann, okay, das ist jetzt Priorität oder das ist eine Priorität in der aktuellen Situation und dann plant man das halt ein. Als Arbeitnehmer ist es halt ungleich schwieriger.
Ja, das sagt die KI. Die Rechtslage zur Entgeltfortzahlung und Krankmeldung bei künstlicher Befruchtung in Deutschland ist komplex. Aha, okay, das haben wir eigentlich schon begriffen. Und wurde durch das Bundesarbeitsgericht präzisiert. Grundsätzlich gilt, der unerfüllte Kinderwunsch selbst ist keine Krankheit, aber behandlungsbedingte Arbeitsunfähigkeit kann einen Anspruch begründen. Da finde ich an der Stelle auch spannend, wie die verschiedenen Ärzte und Ärztinnen in Kinderwunschzentren damit verfahren, weil ich damals wirklich auch mehrfach das Angebot bekommen habe von meinem Arzt, soll ich sie krank schreiben in der Hebelphase, ne? Also nach Embryotransfer oder auch für den Tag der Punktion habe ich immer eine Krankschreibung bekommen, die mir tatsächlich dann, als ich selbstständig war, nichts geholfen hat bei Kind 1. Bei Kind 2 habe ich sie dann eingereicht, wo ich mich aber auch frage, ne, auf welcher Grundlage machen die das? Dann argumentieren die wahrscheinlich so, naja, die Nebenwirkungen der Behandlung machen dich halt krank und deswegen schreibe ich dich krank. Jedenfalls geht es hier noch weiter. Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit. Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn die Arbeit nur deshalb niedergelegt wird, weil Maßnahmen der künstlichen Befruchtung anstehen. Die Behandlung selbst ist keine Krankheit. Ausnahme muss die Arbeitnehmerin jedoch aufgrund krankhafter Komplikationen infolge der Behandlung, also zum Beispiel Zystenbildung, Überstimulation der Eierstöcke, der Arbeit fernbleiben, handelt es sich um eine normale, krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit. In diesem Fall besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
Ja, also,
Mann!
Na, was mich ja dabei umtreibt, ist, es wäre ja auch schon irgendwie ein Fortschritt, wenn man sagt, okay, es ist quasi gesetzlich geregelt, dass man sich für solche Art Termine quasi freistellen lassen kann ohne Entgeltvorzahlung. Dann wäre, weil das ist ja eigentlich der Streitpunkt. Es geht, wie so oft, dabei ja ums Geld. Und der eine Tag würde es vielleicht nicht fett machen, aber es wäre einfach super angenehm zu wissen, okay, das ist klar geregelt. Ich kann zu meinem Arbeitgeber sagen, hier, Arzttermin in der Kinderwunschklinik, und dann wird man halt freigestellt.
Aber das ist, verstehe ich, wäre auf jeden Fall ein Kompromiss. Auf der anderen Seite ist dann so die Frage, ne, wo fängt es an, wo hört es auf? Weil wenn ich mich jetzt für diesen einen Tag freistellen lasse, es mir dann aber danach immer noch nicht gut geht.
Dann bist du wieder, dann hast du ja eine Nebenwirkung der Behandlung im Zweifelsfall. Okay. Das ist dann wieder ein anderer, ne, aber ich meine, ich bin ja kein Jurist. Ich mache mir so meine Gedanken, wie man sowas organisieren könnte.
Du versuchst, lösungsfokussiert genau. zu sein.
Ja. Großes Problem von mir manchmal.
Aber manchmal möchte man einfach drüber reden. Es ja. ist im Übrigen oft eine Paarproblematik bei uns, dass du immer versuchst, Lösungen zu finden für unsere Probleme und ich einfach nur darüber reden will.
Ja, ich habe mir jetzt angewöhnt, immer vorher zu fragen. Möchtest du reden oder möchtest du ein Lösungsangebot?
Genau. Anderes Thema. Es gibt einen ganz spannenden Artikel, der ist schon ein bisschen älter, der ist von 2017. Aber da sieht man auch nochmal so, da geht es um einen ganz konkreten Fall. Der ist erschienen auf der Webseite des Bund Verlags, das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und da geht es um eine Arbeitnehmerin, die sich mehreren künstlichen Befruchtungen unterzogen hat. Ja, wo dann der Arbeitgeber für die Zeit, wo sie krankgeschrieben war, wo er das Geld von ihr zurückgefordert hat. Das ist ein sehr einleuchtender Fall. Es geht um eine Arbeitnehmerin, die seit den 90er Jahren als Erzieherin in einer Kindertagesstätte gearbeitet hat. Und ihr Arbeitgeber, das war der Trägerverein der Kindertagesstätte. Und bei den beiden war es so, dass ihr Lebensgefährte nur eingeschränkt zeugungsfähig war. Also im Grunde eigentlich wie bei uns. Und sie haben sich dann mehreren IVF-Behandlungen unterzogen und sie hat sich im Zuge dieser IVF-Behandlungen über mehrere Zeiträume immer mal wieder krankschreiben lassen. Und der Arbeitgeber hatte keine Kenntnis vom Grund dieser Krankschreibung. Dann hat er das aber offenbar irgendwie rausgefunden. Ich weiß jetzt nicht wie, das steht ja auch nicht drin. Und er hat dann von ihr einen Betrag von rund 5.400 Euro für das netto ausgezahlte Gehalt zurückgefordert. Weil er der Ansicht war, eben nicht für diese IVF-Behandlung verpflichtet zu sein, da also diese Krankschreibung zu akzeptieren. Und das hat die Erzieherin aber nicht auf sich sitzen lassen und hat geklagt. Und das finde ich allein das finde ich schon mal richtig mutig, muss ich sagen. Sie hat vor dem Arbeitsgericht beklagt und interessant ist hier, dass das Arbeitsgericht ihr erstmal Recht gegeben hat. Genau, dann ging das Ganze ein bisschen hin und her, weil der Arbeitgeber das auch nicht auf sich sitzen lassen hat und gesagt hat, wir gehen in Berufung. Und dann ging das Ganze wirklich bis zum Bundesarbeitsgericht. Und das Bundesarbeitsgericht hat aber den Anspruch der Klägerin auf Entgeltfortzahlung wieder zurückgewiesen und schreibt, die Klägerin habe ihren Arbeitsausfall während dieser Zeiten selbst verschuldet. Daher sei ein Entgeltfortzahlungsanspruch ausgeschlossen. Ein verständiger Arbeitnehmer müsse das Interesse haben, seine Gesundheit zu erhalten und zur Arbeitsunfähigkeit führende Erkrankungen zu vermeiden und so weiter und so fort. Allerdings könne die Klägerin entgeltfortzahlungsrechtlich nicht allein aufgrund der Unfruchtbarkeit ihres Partners als krank angesehen werden. Zwar stelle die Zeugungsunfähigkeit des Partners eine Krankheit dar, die Empfängnisfähigkeit der Klägerin sei jedoch nicht eingeschränkt gewesen.
Das Ding ist, das betrachtet halt einen als Individuum.
Genau.
Was irgendwie schwierig ist in der Situation, ne?
Also klar, sie war in dem Moment natürlich jetzt nicht unfruchtbar, also nicht erkrankt. Aber sie ist ja diejenige, die diese ganzen Behandlungen machen muss. Und mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war, ja, soll sie sich jetzt einen anderen Partner suchen oder was? Was mich bei diesem Fall am meisten schockiert hat, war zum einmal, also auch in der Art und Weise, wie es beschrieben wird, ist eben der Satz, dass die Klägerin ihren Arbeitsausfall selbst verschuldet habe, also einfach auch diese Wortwahl. Und dass quasi ja die Kinderwunschbehandlung, dass es sich dabei eben um keine Erkrankung handle, sondern dass es die individuelle Lebensgestaltung des Arbeitnehmers betreffe. Der Arbeitgeber habe nur das allgemeine Krankheitsrisiko des Arbeitnehmers zu tragen, nicht aber die weitergehende persönliche Lebensentscheidung der Klägerin, Kinder zu bekommen. Zitat Ende. Und da war so mein Gedanke, gut, natürlich ist das eine Lebensentscheidung, will man Kinder haben oder nicht, verstehe ich. Aber es ist auch eine Lebensentscheidung, ob ich entscheide, ungesund oder gesund zu leben, ob ich entscheide, über die Maßen Alkohol zu trinken.
Oder zu rauchen.
Zu rauchen, mich ungesund zu ernähren. Ne? Also dann gehe ich auch das Risiko ein, vielleicht auch suchtkrank zu werden. Aber dann stehen mir ja auch Krankentage zu, wenn es mir nicht gut geht. Also das kann man ja alles auch auf andere Lebensbereiche ausdehnen und weiterspinnen. Ich finde es immer schwierig, natürlich verschiedene Krankheiten miteinander zu vergleichen. Überhaupt keine Frage. Aber ich denke, das ist irgendwie auch nicht fair, jetzt hier zu sagen, das ist die individuelle Lebensgestaltung. Und bei anderen Themen ist es völlig selbstverständlich, zum Arzt zu gehen oder zum Chef zu gehen und sich krankschreiben zu lassen. Und die Frage, wann habe ich meinen Arbeitsausfall selbst verschuldet oder nicht, ist ja auch schwammig. Es ist einfach nicht fair.
Und die Problematik bleibt halt einfach bestehen, dass in dem Fall ja der Zusammenhang von einem Paar, was im Kinderwunsch ist, dann halt da juristisch nicht wiedergespiegelt wird.
Ja.
Also, dass es einfach eine andere Folge hat, das war bei uns ja genauso. Also für mich hat das arbeitstechnisch wenig betroffen, ja, aber dich ja umso mehr, weil du einfach die meisten Termine über dich ergehen lassen musstest. Und in dem Fall wahrscheinlich auch. Ich meine, wir kennen jetzt die exakten Umstände da nicht, nur das Urteil. Aber de facto war es bei uns ja exakt genauso.
Und das schließt sich auch ein bisschen der Kreis, weil hier, finde ich, sehr deutlich wird, wie schwer es ist für uns Betroffene zu entscheiden, gehe ich jetzt raus damit? Sage ich es der Chefin oder dem Chef, gehe ich offen und transparent damit um oder nicht? Weil wenn ich mich dafür entscheide, muss ich halt eben auch damit rechnen, im schlimmsten Fall vielleicht sogar
Den Job zu verlieren. Ja.
Und deswegen erzählen es halt viele
nicht. Und ehrlicherweise finde ich, also das ist ja traurig, ne? Aber leider sehe ich das Risiko als sehr hoch an.
Hm.
Würde man mich jetzt fragen, hey, würdest du das erzählen? Ich finde, das ist ein... Je nachdem, was man für ein Verhältnis zum Arbeitgeber hat, ist das Risiko relativ hoch. Dann sagt er, oh, Moment, dann gucke ich mal, ich möchte mir das nicht antun, dass ich dann irgendwie eine Elternvertretung suchen muss. Ich muss ja natürlich einen neuen Mitarbeiter suchen, so oder so. Aber dann spare ich mir den Stress und kündige da schnell.
Mhm.
So. Und da gibt es ja gar keinen Schutz, weil der Schutz greift ja bei Kinderwunsch erst bei Embryotransfer, Transfer der befruchteten Eizelle. Ne? Oder halt, ne, wenn man halt schon schwanger ist.
Genau. Deswegen finde ich das auch mega, mega mutig. Einen anderen Fall, den wir euch gerne erzählen würden. Das ist auch ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht vom 26. März 2015. Also auch schon eine Weile her, aber auch sehr, sehr einleuchtend. Und ich finde auch unfassbar mutig von der Mitarbeiterin, von der Frau, um die es hier geht. Das ist passiert. Die Mitarbeiterin war bei einer Versicherungsvertretung beschäftigt und im Januar 2013 hat sie ihrem Arbeitgeber mitgeteilt, dass sie wegen ihrem unerfüllten Kinderwunsch den erneuten Versuch einer künstlichen Befruchtung unternehme. Also sie hat es erzählt. Der Embryonentransfer erfolgte am 24. Januar 2013. Ich muss jetzt hier die Daten vorlesen, weil wichtig. Am 31. Januar sprach der Arbeitgeber ohne behördliche Zustimmung eine ordentliche Kündigung aus und besetzte die Stelle in der Folge mit einer älteren Arbeitnehmerin. Also genau das ist passiert. Sie hatte seit mehreren Jahren einen unerfüllten Kinderwunsch, hat sich getraut, offen und transparent damit umzugehen und schwupp wurde sie gekündigt. So, es geht aber noch weiter. Am 7. Februar 2013 wurde bei der Mitarbeiterin eine Schwangerschaft festgestellt. Hierüber hat sie ihren Arbeitgeber informiert am 13. Februar. Sie erhob außerdem Kündigungsschutzklage, da sie in der Ansicht ist, dass sie zum Zeitpunkt der Kündigung bereits unter dem besonderen Kündigungsschutz nach dem Mutterschutzgesetz stand. Also, ne, sie wurde quasi Ende Januar gekündigt und Anfang Februar wurde bei ihr eine Schwangerschaft festgestellt. So sieht es das Bundesarbeitsgericht. Die Mitarbeiterin stand wegen des zuvor erfolgten Embryonentransfers unter dem besonderen Kündigungsschutz. Nach dieser Vorschrift ist eine ausgesprochene Kündigung gegenüber einer Frau während der Schwangerschaft unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die Schwangerschaft bekannt war, war sie ja noch nicht, aber hier kommt's, oder sie ihm innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Im Fall einer Schwangerschaft nach einer Befruchtung außerhalb des Körpers greift das mutterschutzrechtliche Kündigungsverbot bereits ab dem Zeitpunkt der Einsetzung der befruchteten Eizelle, also ab dem Embryonentransfer. Das ist ja schon mal gut zu wissen.
Aber eigentlich hat sie auch nur Schwein gehabt.
Genau, aber eigentlich hat sie auch nur Schwein gehabt, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgeht und ihrem Chef, Chefin davon erzählt, wusste sie ja noch nicht, dass das auch klappen wird.
Ja.
Na? Also wenn das jetzt nicht geklappt hätte, dann wäre sie einfach mal aufgrund dessen ihren Job los gewesen. Das heißt, an alle da draußen, denen jetzt gerade der Kopf so ein bisschen raucht, uns raucht da auch, ist es vermutlich, wenn es für euch überhaupt in Frage kommt, das zu erzählen, wenn ihr ein gutes Gefühl dabei habt, ratsam, den Embryonentransfer erstmal abzuwarten oder am besten sogar das positive Ergebnis wieder, oder? Also dann, damit man sich sicher sein kann.
Ja, das, es bleibt einfach, leider bleibt es einfach die Problematik, dass es eben Folgen haben kann, für den eigenen Job. Und egal, was man für ein Vertrauensverhältnis zum Arbeitgeber hat, das ist halt echt ein schwieriges Thema. Und es ist aber auch super traurig, weil wir dann ganz schnell wieder zu dem Punkt kommen, dass man einfach in diese Rolle des ich erzähle nicht die Wahrheit, ich muss das in mich reinfressen, ich muss das zu Hause mit meinem Partner ausdiskutieren. Und das ist einfach psychisch auch eine Belastung, dass man da ganz schnell wieder landet, weil man einfach nicht die Option hat, da sicher zu sein, dass man im Zuge so einer Behandlung da auf Mitgefühl trifft an allen Fronten.
Ja, und dann stell dir mal vor, ne, es war ja bei mir damals auch so. Ich hatte, bis es geklappt hat mit unserem zweiten Kind, es waren 8 Versuche und 2 davon waren sogenannte biochemische Schwangerschaften. Mhm. Ich tue mich tatsächlich immer schwer, da auch schon von kleiner Geburt zu sprechen. Aber es ist ja rein medizinisch auch schon eine Fehlgeburt. Und ich bin am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen,
ja,
und habe so getan, als in mir drin schrie alles wirklich nur nach Weinen, 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 Sofa, Netflix, ne, den Mond anheulen und mich komplett zurückzuziehen. Es ging mir auch wirklich nicht gut, aber es ging nicht.
Ja.
Und dann gehst du auf Arbeit und setzt dein schönstes Lächeln auf und in dir drin aber tobt alles und das ist einfach nicht gesund auf Dauer.
Nee. Genau, das meine ich.
Das tut nicht gut und das ist ja so von außen so zum Lügen angehalten zu werden, wo man ja eh schon, also es ist ja eh schon belastend, auch ohne diese ganze Arbeitskacke, ist es ja schon belastend, das überhaupt alles durchzustehen. Ne? Das wisst ihr ja alle und merkt ihr ja auch alle. Und das kommt einfach jetzt on top noch mit dazu und ich denke, da muss sich wirklich dringend auch was ändern, dass das einfach viel transparenter geregelt ist und ich denke, der erste Schritt ist immer, das ganze Thema zu enttabuisieren, weil da, wo etwas kein Tabu mehr ist, kann man auch einfach leichter drüber reden.
Ja, aber an dem Punkt reicht die Enttabuisierung halt nicht, sondern da muss es halt eine rechtliche Absicherung geben, eben weil das Risiko besteht, dass quasi der Arbeitgeber sich da einen Vorteil davon hat. Eben vielleicht nicht ganz aus meiner Sicht moralisch gut zu handeln, sozusagen. Ne? Das ist halt, da kann man drüber reden, über Tabu oder nicht Tabu, aber am Ende ist das was nur klar geregelt werden kann.
Was hast du denn damals deinen Dozenten, Dozentinnen erzählt oder auch deinen Kommilitonen, wenn du mal eben schnell weg musstest?
Ich habe gar nichts erzählt, ich war einfach nicht da.
Und das hat geklappt?
Ja. Da hat niemand gefragt, wo ich war. Da war ich halt einen Tag unterwegs, musste irgendwas machen, aber niemand hat da gefragt.
Okay.
In meinem Fall.
Also
es war nicht Thema, dass ich irgendwie begründen musste, warum ich jetzt mal 2 Tage irgendwie nicht da war oder so.
Okay, also halten wir fest, in unserem Fall, du hattest es deutlich einfacher,
ja,
auch aber zu lügen,
weil
es niemanden interessiert
hat. Ich habe ja gar nicht gelogen.
So, ich
habe einfach nichts gesagt. Und im Zweifel war es, ich bin quasi zu Hause, besuche dich. Und damit war das Thema ja gegessen. Und in den meisten Fällen war ja auch einfach die Struktur meines Studiums sehr frei, die das einfach gut ermöglicht hat. Das war der Vorteil vom noch im Studium sein in dem Moment. Und auch später der Vorteil vom Selbstständigsein.
Ja.
Dem einzigen, dem ich davon erzählen musste und der einverstanden sein musste, war ich selber. Und ich musste halt einfach aufpassen, dass ich meine Termine und Projekte so lege, dass es dementsprechend passt.
Was aber auch ja wieder wirklich auch organisatorisches Geschick voraussetzt.
Ja.
Zusätzlichen Mental Load und wie gesagt, nicht jeder von uns hat die Möglichkeit, selbstständig zu sein.
Nee.
Ne, ja. Da hat man dann andere Probleme. Bei uns gab es immer das große Geldproblem. Also
als
freiberufliche, selbstständige Journalistin und Student waren jetzt unsere Finanzen auch nicht die besten, dann auch diese ganzen Fahrten hin und her zu bezahlen. Ne? Also ja, es ist ein Riesenthema und leider können wir das jetzt auch nicht irgendwie zu euer aller und unserer Befriedigung beenden. Das Gefühl, es ist jetzt so eine Bestandsaufnahme, es ist schwierig. Es gibt einige, viele schöne Berichte von euch, wo es funktioniert hat, wo da auch eben viel Verständnis kam.
Und ich finde, es ist auch wichtig zu wissen, eben zum Beispiel, dass Mutterschutz in dem Fall schon ab dem Transfer gilt. Das sind ja Dinge, die man wirklich wissen sollte, ne, in dem Zusammenhang. Und ansonsten ist es, glaube ich, ein guter Moment zu sagen, dass bei diesen Dingen nur hilft, wenn es quasi aktive Vereine gibt, die sich da für die Rechtslage einsetzt und eben für Paare, die in der Kinderwunschbehandlung sind.
Ja, und da gibt es ja tatsächlich einen Verein, der sich noch vor nicht gar nicht allzu langer Zeit gegründet hat, der UIK e.V., das Unterstützungsnetzwerk Infertilität und Kinderwunsch. Großartige Arbeit, die die Mädels dort machen. Die sind aktiv. Googelt die mal, informiert euch auf deren Seiten, falls ihr noch nicht von denen gehört habt. Die setzen sich auch für solche Belange mit vollem Herzblut ein. Ja, an dieser Stelle auch noch so ein kleiner Vorguck. Wir wollen an diesem Thema auf jeden Fall dranbleiben und uns auch nochmal Experten dazu einladen.
Mhm.
Also auch hinsichtlich dieser ganzen rechtlichen Geschichte. Und auch, wie man in Kommunikation treten kann mit Unternehmen. Es gibt tatsächlich auch einige Programme, Initiativen, Start-ups, Firmen, die sich gegründet haben und die wirklich auch da an die Unternehmen herantreten, also von unternehmerischer Seite eben für mehr Transparenz zu sorgen und mehr eben auf Kinderwunschplanung von Mitarbeitern einzugehen. Also da gibt es sehr viel noch zu erzählen und auch das haben wir in diesem Podcast vor.
Da kann man auch noch mal kurz drauf eingehen. Wir hatten ja eine ganz tolle Begegnung. Da ging es um quasi betriebliche Benefits für Mitarbeiter, wo es darum ging, Mitarbeiter eben im Kinderwunsch zu unterstützen und dem eben keine Steine in den Weg zu legen.
Ja.
Genau. Das wird noch mal ganz spannend.
In diesem Sinne. Jetzt müssen wir los zur Arbeit.
Genau.
Denn wir nehmen diesen Podcast gerade in den frühen Morgenstunden auf.
Wieder auf unsere Couch. Ich hoffe, man hört uns gut und schön, dass ihr reingehört habt.
Das nächste Mal wieder im Studio.
Ja, wenn ihr Fragen habt, auch noch zu dem Thema oder Anregungen oder Kommentare, schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Und ansonsten, es gibt uns auch auf YouTube, jetzt gerade in der Folge nicht mit Bild, aber es wird wieder kommen. Wer uns auch mal zuschauen möchte, der kann uns dort ansehen. Da gibt es auch unseren Podcast. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.